Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Zu dem Gottesdienst darf ich euch heute mit dem Wochenspruch ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich Herrn Hartmut Nitsch. Wir sind froh, dass du hier bist. Der uns einiges über die Christenverfolgung erzählen wird. Ein Gruß auch an alle, die den Gottesdienst später in elektronischer Form hören werden. Folgendes ist für die kommende Woche abzukündigen. Am Montag in Medenbach um 19.15 Uhr Gebetskreis. Am Dienstag 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht und um 19 Uhr Bibelkreis in Breitscheid. Am Donnerstag jeweils in Breitscheid um 15 Uhr Frauenhilfe mit Uta Arnold und um 19.30 Uhr Gebetskreis. Am Freitag in Breitscheid immer, 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar. Für Sonntag, kommenden Sonntag, herzliche Einladung zum Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die Gottesdienste dann finden wieder zu den gewohnten Zeiten statt, in Breitscheid um 9.30 Uhr und in Medenbach um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 101,60 € für die Hermannsburger Mission und für die eigene Gemeinde 18 €. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für Obendorf bestimmt. Dann noch Vorankündigung. Wie bei den Gemeindeversammlungen angesprochen, ist es nötig, dass wir als ganze Gemeinde uns für den sonntäglichen Gottesdienst einsetzen. In nicht mehr allzu ferner Zukunft werden die Gottesdienste nicht mehr unbedingt von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin geleitet werden können. Schon heute gibt es Orte, an denen nur jeden zweiten Sonntag oder gar jeden vierten Sonntag ein Gottesdienst der bekannten Form stattfindet. Darum wollen wir hier in Medenbach und in Breitscheid Teams bilden, sogenannte Gottesdienstteams, die neue Formen des Gottesdienstes entwickeln, damit das regelmäßige Zusammenkommen und Feiern des Gottesdienstes der Gemeinde garantiert bleibt. Der Kirchenvorstand lädt dafür alle Interessierten zu einem ersten Treffen ins Gemeindehaus ein. Das erste Treffen für alle Interessierten ist in Medenbach am Dienstag, den 28. März um 19 Uhr und in Breitscheid den Mittwoch, den 29. März, auch um 19 Uhr. Dann, nach dem Gottesdienst, ist noch heute Gelegenheit, bei Kaffee und Gebäck ins Gespräch zu kommen. Dafür sind alle eingeladen, im Gemeindehaus nebenan. Alles steht schon bereit. Hat die Claudia sich drum gekümmert. Vielen Dank. Und Sonja. Es liegt auch noch im Gemeinderaum Infomaterial von Open Doors bereit. Bücher, CDs und so weiter. Und man kann bestimmt auch noch mit Hartmut Nitsch reden. Dann wurde eben noch gesagt, am kommenden Samstag ist im Dorf Kreativmarkt von 11.30 Uhr bis 17 Uhr. Der Erlös von Kuchen, Kaffee, Würstchen ist für das Patenkind des Kindergottesdienstes. Da gibt es Kinderschminken, Armbänder, Nähen für Kinder, Getöpfertes, Genähtes, Selbstgenähtes, Schmuck, Holz und vieles mehr zu kaufen. Draußen im Schaukasten hängt auch das Plakat dazu. Gut, dann geht's weiter.
Ich will vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, den komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden hier ein Heiligtum noch werden. Du nahes Wesen, dich in mir verklären, dass ich dich stets lieb und ehre. Lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken.
Wo ich gehe, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken, mich beugen, mich verneigen, vor dir, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen in einer ganz besonderen Form. Heute im Hinschauen auf das, was in dieser Welt an unseren Geschwistern geschieht, auch in dem Wissen, dass wir zusammengehören, egal wo wir in dieser Welt sind, und dass wir die schöne Aufgabe haben, miteinander verbunden sein in unserem Gott. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So wie wir eben im Lied schon uns vor Gott gestellt haben, wollen wir das jetzt auch noch mit dem Psalm tun. Die Psalmen haben so viele Facetten, und dieser 10. Psalm ist ein Psalm, der sehr aus der Not herausgeschrieben ist, wie manche andere auch. Und wir lesen ihn wieder im Wechsel, so wie wir es gewohnt sind. Ich beginne. Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not?
Hochmütige.
Diese Gottlosen prahlen auch noch damit, dass ihre Gier keine Grenzen kennt. In ihrer Habsucht verspotten sie den Herrn und verachten ihn.
Das behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht.
Dennoch führt ihr Weg sie stets zum Erfolg. Unendlich fern liegt ihnen der Gedanke, dass sie einmal zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Sie pfeifen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellt.
Reden sie ein. Uns bringt nichts zu Fall. Kein Unglück wird uns jemals treffen. Auch nicht in zukünftigen Generationen.
Wenn sie fluchen, betrügen und erpressen, sind sie um Worte nicht verlegen, was sie von sich geben, bringt anderen Unheil und Schaden.
Dort, wo ihre Opfer wohnen, legen sie sich in den Hinterhalt. Wo niemand es sieht, bringen sie den Unschuldigen um. Ihre Augen spähen nach Menschen, die sie nicht wehren können.
Sie liegen auf der Lauer wie Löwen im Dickicht. Aus dem Hinterhalt fallen sie über ihre Opfer her und fangen es in ihrem Netz.
Sie halten sich versteckt. Schon geht ein Wertloser.
Sie reden sich ein, Gott hat alles sowieso schon vergessen. Er hat sich abgewandt und sieht nie wieder hin.
Steh auf, Herr. Gott, erhebe deine mächtige Hand.
Du, hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen, Herr. Aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht.
Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, auf der Erde.
Ich bete. Heiliger Gott, das ist für uns immer wieder die Erfahrung, dass die Welt so aussehen kann, als wärst du nicht da. Das können wir auch als Christinnen und Christen manchmal denken, aber nein, es ist ganz anders. Du bist mittendrin. Du bist auch da, wo gelitten wird. Ja, gerade dort bist du. Du bist Jesus in unsere Welt gekommen, nicht um auf Samt und Seide zu sitzen, sondern du bist gekommen, um richtig tief in die Not hineinzuschauen, hineinzuleben, ja, sie selber zu erfahren und in der Not und im Schmerz in den Tod zu gehen, um unsretwillen. Was für ein Vorrecht, wenn wir das verstehen dürfen, was für eine Gnade, wenn wir erfassen, dass das der Weg zum Heil war. Jetzt bitte ich dich um deine Nähe für uns alle in diesem Gottesdienst und dich, Heiliger Geist, dass du Hartmut Nitsch segnest jetzt, wenn er uns erzählt und uns zum Gebet anleitet. Amen. Noch einmal singen wir das Lied 279, diesmal wieder die ersten beiden, den vierten und die siebte Strophe.
Stimm und Seite ihm geweiht. Recht wunderbar sind deine Werke, o Gott, die du hervorgebracht. Auch Feinde fühlen deine Stärke und zittern hervor. Alles weiter baut Gottes Wege, die er an Menschen kennt. Wie wunderbar ist seine Stärke, die er an uns verherrlicht. Lob singen, jauchze mir und sing offenbar. Fürchte dich, erzähle, kommt, hört und bete mit mir an. Hört, was der Herr meiner Seele für große Dinge hat getan. Rief ich ihn an mit meinem Mund.
Die Schriftlesung steht in Matthäus 25, die Verse 31 bis 40. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen in Ihrer Mitte sein darf. Darf ich fragen, ob ich auch du sagen darf? Ist das auch okay, ja? Weil wir sind ja Familie als Kirche, als Gemeinde Gottes, als die, die an Jesus glauben. Und wir sind Geschwister. Und da ist es auch ganz okay, wenn man sich duzt, jedenfalls mal so im Gottesdienst. Nachher gerne wieder Sie, wenn es denn irgendwie angezeigt ist. Ja, ich freue mich über eine Zeit, wo wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie geht es denn unseren Geschwistern, die verfolgt werden. Hier mal so ein erstes Bild. Man sieht hier betende Christen und sie blicken auf ihn, sie blicken auf Jesus. Das ist das, was sie immer wieder tun müssen, damit sie ausharren können mitten in harter Bedrängnis, damit sie innerlich diese Kraft bekommen, da durchzugehen, nicht aufzugeben. Und wie sie auf Jesus blicken, das erfahren wir immer wieder auch aus Geschichten, aus dem, was sie uns berichten. Und möchte an der Stelle kurz einladen zu einem ganz besonderen Tag, nämlich dem Open Doors Tag in Erfurt diesmal wieder in Präsenz, dreimal hatten wir es nur online, aber diesmal wieder zusammen. Und wir erwarten ganz viele, die gemeinsam mit uns diese Berichte hören, auch Gott loben und preisen und dann auch beten für diese Geschwister. Ein ganz sehr eindrucksvoller Tag, auch mit einer großen Ausstellung, mit vielen Dingen nebenbei, die auch noch geschehen. Außerdem auch mit einem großen Kindertag parallel, sodass man mit Kindern auch kommen kann. Diesmal kann man kostenlos Tickets bekommen, das ist, damit man besser planen kann. Ich möchte ganz herzlich einladen, hier steht mehr drin in dem Gebetsheft, was ihr vorhin bekommen habt. Da könnt ihr euch näher mit befassen. Aber ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch dort sind und wir uns dort wieder begrüßen können. Ganz herzlich willkommen. Ja, ich möchte nochmal auf diese Frage eingehen, wie können denn Christen in Bedrängnis durchhalten? Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 12, deswegen lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Mit Ausdauer laufen. Christ sein, wenn man sich einmal für Jesus Christus entschieden hat und gesagt hat, ich möchte mein Leben mit dir leben, du sollst mein Heiland, mein Retter, mein Erlöser, mein Herr sein, dann ist das ein Marathon. Das ist dann, wo man eine lange Strecke läuft und da ist die Frage, schaffen das alle, ans Ziel zu kommen? Ich glaube, wir können das alle schaffen, wenn wir mit Jesus angefangen haben. Das Gute ist, dass wir es ja nicht aus eigener Kraft müssen, sondern die Gnade Gottes und auch der Friede Gottes und die Freude an ihm, das sind die Kraftquellen, aus denen wir schöpfen. Es ist eigentlich Jesus Christus als Quelle unserer Kraft. Er ist dann unsere Stärke. Und wenn wir, wie er das einmal sagt, mit ihm im gleichen Joch gehen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir mit ihm zusammen in einem Joch gehen, wie so zwei Ochsen in einem Joch gehen, dann ist es leicht, weil er dann die Kraft hat, weil er die Last trägt und weil er auch die Richtung bestimmt. Wenn wir einfach mit ihm mitgehen, dann tut auch das Joch nicht weh, weil wir dann, es ist genau angepasst und wir können gut mit ihm den Weg gehen und wir können das Ziel erreichen. Aber wichtig ist eben die Frage, wie wird Jesus Christus zu unserer Kraftquelle? Was müssen wir praktisch tun? Die Antwort gibt uns dann der Rest dieses Verses 2b, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So wie ein Kind auf seine Mutter schaut, auf seinen Vater nach oben schaut. Jesus sagt mal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Es ist dieser kindliche Glaube, dieses Urvertrauen, das der Herr uns schenken möchte in unseren Schöpfer, in den Vater, in Jesus, in den Heiligen Geist. Und hinschauen auf Jesus, da fragt man sich so, ja, wie soll das funktionieren? Wie kann ich denn praktisch auf Jesus schauen? Ich sehe ihn ja nicht sichtbar, denn die Welt Gottes ist für uns unsichtbar. Aber es ist die reale, tatsächliche Welt. Alles Sichtbare, was wir hier mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, ist sozusagen der Ausfluss der unsichtbaren Welt. Gott hat durch sein Wort die Welt erschaffen und Jesus ist das Wort. Ohne ihn ist nichts erschaffen worden. Das ist die unsichtbare Welt, die wir menschlich nicht wirklich begreifen können. Es ist die Frage, wie können wir dennoch diesen unsichtbaren Jesus sehen? Müssen wir uns jetzt irgendwie etwas vorstellen, so visualisieren, fantasieren, uns irgendwie so eine Jesusgestalt vorstellen? Nee, da ist nicht der Weg. Der Weg ist einfach, ich bringe es mal ganz einfach auf den Punkt, Gemeinschaft mit Jesus, Zeit mit Jesus verbringen. Verbringe Zeit mit Jesus und dann wirst du mit dem Herzen etwas sehen und wahrnehmen, was du mit deinen physischen Augen nicht sehen kannst. Auch mit anderen Sinneswahrnehmungen. Es kann sein, dass sich das dann auch schon mal bis hinein ins Körperliche sogar auswirkt, dass man anfängt zu beben, einfach in der Gegenwart Gottes oder sich freut und ein Lächeln aufs Gesicht bekommt, was auch immer, oder dass man vor lauter Ehrfurcht hinkniet vor ihn und ihn anbetet. Das sollte eigentlich den ganzen Menschen erfassen. Anbetung Gottes sollte den ganzen Menschen erfassen, Leib, Seele und Geist. Aber indem wir Zeit mit Jesus verbringen und Zeit nehmen in der Stille, bei einem Spaziergang oder einfach die Tür abschließen, wie das Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, wenn wir beten, dann sollten wir in die Kammer gehen, die Tür abschließen und der Gott, der in das Verborgene sieht, der wird es uns vergelten, der wird uns dafür belohnen. Es kommt darauf an, dass wir nicht versuchen, mit unseren menschlichen Fähigkeiten Gott zu erfassen, zu erkennen, sondern begreifen, diese unsichtbare Welt kann man nur im Heiligen Geist erfassen. Und er möchte uns die Augen dafür öffnen. Und deswegen betet zum Beispiel Paulus in Epheser 1, er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Jesu Christi. Dieser Geist der Weisheit und Offenbarung, das ist der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes offenbart, der uns Jesus Christus deutlich macht. Und auf einmal begreifen wir etwas, was wir mit dem logischen Verstand nicht erreichen können. Das ist ein tiefes Wissen. Glaube ist Wissen. Ein Überzeugtsein, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 11, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir alle haben Gewissheiten. Ob die stimmen oder nicht, ist eine andere Frage. Und auch wenn wir Dinge nicht gesehen haben, wenn andere uns irgendwas erzählen, kann das zu einer Gewissheit werden. Und häufig sind diese Gewissheiten falsch. Es gibt falsche Gewissheiten und ich glaube ganz fest, aber es ist falsch, es ist eine Lüge. Die einzige Wahrheit, die wir kennen und die wirklich garantiert ist, ist, dass die Bibel, die Heilige Schrift, es ist Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit in Person. Und die ganze Bibel zeigt uns Jesus, es ist wie eine Abbildung von Jesus Christus, der die Wahrheit in Person ist. Das geschriebene Wort und das Wort in Person, die lebendige Person, die jetzt zur Rechten Gottes sitzt, der auferstanden ist, der für uns starb. Diese Person, Jesus Christus, ist die Wahrheit in Person. Und wir finden sie wieder in dem geschriebenen Wort und beides gehört zusammen. Und wir sollten die Bibel lesen mit den Augen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Nur so können wir sie verstehen. Sonst verstehen wir nur Bahnhof. Und dann ist eigentlich sogar die Bibel der tötende Buchstabe, sagt Paulus mal an einer Stelle, wenn wir ohne die Hilfe des Heiligen Geistes die Bibel lesen, verstehen wir nichts. Und es könnte sogar dazu führen, dass wir die Bibel zur Seite legen, nee, damit habe ich nichts zu tun und ich möchte keine weitere Religion. Wirkliches Christsein hat nichts mit Religion zu tun. Religion ist immer das Bemühen des Menschen. Irgendwie möchte ich Gott erreichen. Es geht nur so, dass Gott sich uns offenbart. Er kam schon auf die Welt zu Weihnachten. Er kam, um am Kreuz zu sterben. Er kam, um den Sieg über Hölle, Tod und Teufel zu erringen. Und er kommt heute zu dir und zu mir durch den Heiligen Geist in seinem Wort, in der Stille, um uns so zu begegnen, dass wir auf einmal etwas begreifen und sehen von der unsichtbaren Welt mit dem Herzen. Das Herz ist das Organ, mit dem wir Gott erkennen können durch den Heiligen Geist. Und das ist die Sache, wie wir auf Jesus schauen. So können wir auf Jesus schauen. Und die Frage, bin ich bereit, diese Zeit zu investieren? Hineinzugehen in einen Ort, wo einfach mal die Zeit an mir vorbei fließt und läuft. Mich erinnert das so an einen ICE, wenn man dort drin sitzt und vielleicht fährt man mit 250 Stundenkilometer durch die Landschaft, aber man selber sitzt im Restaurant und nimmt einen schönen Cappuccino und die Landschaft rast an einem vorbei und man merkt es gar nicht. Man könnte auch sagen, die Zeit rast an einem vorbei, denn es sind ja Stundenkilometer, also die Zeit ist in der Geschwindigkeit irgendwie mit drin. Die Zeit rast an uns vorbei und wir sind aber in dieser Ruhe, in dieser Stille. Und das ist dieses schöne Lied, ich liebe das so sehr, was wir vorhin gesungen haben. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und der Liederschreiber hat das so begriffen, was es bedeutet, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Gegenwart ist örtlich und zeitlich. Es ist Präsenz, also es ist Gegenwart jetzt und es ist örtlich, er ist jetzt hier. Örtlich und zeitlich, die Gegenwart Gottes. Und die Frage ist, sind wir auch dort, wo Gott ist? Oder ist unser Herz noch im Gestern? Ah, was habe ich gestern erlebt? Oder ich muss morgen das und das tun, gleich muss ich noch einkaufen gehen. Und ach, ganz viele Dinge. Die Zeit, die unser Sklaventreiber geworden ist, statt uns zu dienen. Wir sind oftmals in einem Korsett, in einem Gefängnis der Zeit. Und Gott möchte, dass wir da rausgehen, dass wir einfach mal in die Stille gehen, Zeit mit Jesus haben. Damit wir dann erleben, es kommt zur Ruhe, draußen fließt die Zeit vorbei, aber ich bin an einem Ruheort, ich erlebe, Gott ist gegenwärtig, er ist im Hier und im Jetzt. Er ist nicht morgen, natürlich ist er morgen, aber für mich, ich kann morgen noch nicht erleben und gestern ist vorbei. Eigentlich leben wir immer nur in der Gegenwart. Das Problem ist, dass wir mit dem Herzen oftmals entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, aber im Jetzt und Hier ganz selten. Und deswegen ist so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesicht, das ist eine andere Strophe. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Diese schönen Strophen, die wird man dann erst erleben und erfahren, wenn wir bereit sind, so wie Gerhard ter Stegen, in die Stille zu gehen und Zeit zu nehmen für die wichtigste Person des Universums. Bist du bereit für die wichtigste Person, für deinen Bräutigam? So sagt auch die Bibel, dass Jesus Christus der Bräutigam ist. Bist du bereit für deinen Retter, für deinen Erlöser, für deinen Freund, der für dich ans Kreuz ging, Zeit zu nehmen? Oder sind dir andere Dinge wichtiger und du nimmst Zeit für andere Dinge, die aber letztendlich nicht zum Ziel führen? Die Zeit mit Jesus ist das, wie wir auf ihn schauen und dann erleben, dass er zur Freudenquelle wird, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, dass auf einmal, wenn wir in der Gegenwart Gottes ausruhen, neuer Glaube kommt, weil es ist eine Gewissheit. Glaube ist eine Gewissheit, ein Wissen, das Gott uns dann schenkt, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir müssen dann gar nichts tun. Völlig relaxed in der Gegenwart Gottes sein. Und er schenkt sich dann uns ganz neu, weil er naht sich denen, die sich ihm nahen. Wenn wir Gott nahen und dafür uns Zeit nehmen, dann wird er uns begegnen. Er wird uns begegnen. Und das ist wunderbar. Das kann ich nur jedem gönnen und wünschen, dass er diese Erfahrung macht, die viele, auch hier der wunderbaren Liederschreiber, in diesem Gesangbuch schon gemacht haben. Gott ist wirklich gegenwärtig. Und ich habe ein Lied gemacht, vor 4 Monaten etwa, und das entstand aus Psalm 5, Vers 4 in der Schlachterübersetzung. Da heißt es: Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein. Das klang für mich interessant, irgendwie, was soll das jetzt Befehl sein? Wir lesen das an vielen Stellen, auch in der Psalm 119 immer wieder, wie wichtig das Wort Gottes ist und das, was er sagt, richtig ist. Dass wir auf seine Stimme hören und ihm gehorsam werden, nicht weil wir irgendwie so, ja, wie Sklaven uns empfinden, sondern weil seine Gebote und seine Befehle die allerbesten sind. Er meint es nur gut mit uns. Gott ist gut, er ist Liebe, sagt der Johannesbrief. Und wenn er uns etwas sagt, dann ist es gut, wenn wir das tun. Und ich möchte Gott zu Befehl sein. Ich möchte seinen Willen tun. Warum? Weil ich ihn liebe und weil ich weiß und glaube, er ist mein wunderbarer Vater, der nur das Beste für mich will. Und so entstand dieses Lied. Es ist etwas ungewöhnlich, wie es anfängt, aber es heißt eigentlich: Du bist mir alles. Ich will dir zu Befehl sein, will deine Stimme hören, will in der Stille warten auf dein Wort. Ich will dir zu Befehl sein, will deinen Willen tun, mein König und Gebieter und mein Freund. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Nach dir ist mein Verlangen, ich schaue auf zu dir, dich tiefer zu erkennen, macht so reich. Nach dir ist mein Verlangen, ich berge mich in dir, die Wärme deiner Liebe hüllt mich ein. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und ein Ziel. Wer möchte, kann gerne mit einstimmen. Du bist mir alles. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Zukunft hat begonnen. Du wohnst bereits in mir und alles, was ich brauche, ist schon mein. Die Zukunft hat begonnen und Hoffnung leuchtet auf. Mein Herz schlägt dir entgegen, immer mehr. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel. Und wenn er unser Alles ist, dann dürfen wir auch den nicht vergessen, die der sichtbare Jesus hier auf dieser Erde sind, nämlich wir alle, wir sind der Leib Jesu und wir sind Geschwister der verfolgten Gemeinde. Das sind die Geschwister, die uns etwas angehen. Und eben hatten wir ja auch in der Lesung schon gehört von diesen Schafen und den Böcken rechts und links. Und als Jesus dann sagt, ja, ihr habt mich besucht, ihr habt mich bekleidet, ihr habt mich versorgt und ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Da fragen sie ihn, ja, wo, wann haben wir dich denn gesehen? Wann haben wir dir etwas getan? Wann haben wir dich versorgt, besucht? Und dann sagt er ihnen etwas weiter später, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das, was wir heute Morgen im Gebet für unsere Geschwister tun, wenn wir beten für sie, das tun wir für Jesus. Wir dienen ihm direkt damit. Und wer die Geschwister in der Verfolgung auch direkt besucht hat, neben vielen anderen, ist aber unser Gründer von Open Doors, damals so circa 25 Jahre alt, Bruder Andrew. Er wird heute gern auch als der Schmuggler Gottes bezeichnet, weil er immer wieder Bibeln geschmuggelt hat. Er hat gesehen, die Geschwister, gerade damals im Osten, in der Sowjetunion, die hatten keine Bibeln oft und dann hat er versprochen, ich bringe euch Bibeln mit. Und in diesem alten Käfer konnte man kaum Bibeln wirklich verstecken. Da hat er immer gebetet, bevor er an die Grenze kam. Herr, du hast damals blinde Augen sehend gemacht, mach doch bitte jetzt sehende Augen blind. Und er hat das jedes Mal erlebt, dass er, obwohl es so offensichtlich war, dann am Ende durchgewunken wurde. Sie haben alles untersucht, sie haben nichts gefunden, sie haben nichts gesehen. Es ist wirklich so, Gott kann Augen auch mal zumachen. Und so hat er dann das Wunder immer wieder erlebt. Und er sagt uns in einem kleinen Videoclip, was er über die Gemeinde Jesu weltweit denkt. Leider eine kleine technische Störung ist manchmal so, man weiß nicht warum, aber es ist alles nicht vollkommen. Aber Gott ist vollkommen und wenn wir zu ihm gehen, dann wird er perfekt handeln, so auch wie wir beten. Nicht genau das tun, was wir beten, er handelt über Bitten und Verstehen. Aber das Gebet ist die Brücke, die wir zu unseren Geschwistern betreten dürfen. Wir können dann weltweit etwas bewirken, weil wir beten. Gebet ist der Schlüssel für das, was Gott dann in der Welt tut. Und wir wollen uns mal kurz diesen wahrscheinlich schon einigen bekannten Weltverfolgungsindex anschauen. Das sind die 50 Länder, in denen Christen einem sehr hohen oder extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Wir berechnen das jedes Jahr wieder mit den verschiedensten Fragen und bewerten das, haben da die verschiedensten Dinge, die da einfließen in dieses Befragungssystem und das Bewertungssystem und auch wissenschaftlich evaluiert. Und dann kommen diese Zahlen heraus, die müssen nicht hundertprozentig stimmen, aber es zeigt uns etwas von der Verfolgung, wie sie zunimmt. In den letzten Jahren hat sich das ganz extrem gesteigert. Vor 6, 7 Jahren sprachen wir immer von 100 Millionen verfolgter Christen weltweit. 100 Millionen ist eine Menge. Aber dann mussten wir korrigieren auf 200 Millionen. Und dann hieß es 260 Millionen und später 340 Millionen und dann, jetzt sind wir bei 360 plus X. Die Kurve geht steil nach oben. Und das zeigt auch etwas von der Welt, wie sie immer weiter schwierig wird, wie immer mehr die Finsternis zunimmt, die Verfolgung nimmt extrem zu. Für mich auch ein Zeichen der Endzeit, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich glaube, wir können etwas tun, dass in dieser kurzen Zeit, die uns noch verbleibt, sie gestärkt werden, damit sie die Zeit auskaufen können und dass noch viele, viele Menschen Jesus kennenlernen. Und in einem Beispiel möchte ich das mal deutlich machen, und zwar das Land Nepal, das im Augenblick nicht auf diesem Index ist, was aber nicht heißt, dass es nicht dort genauso schlimm ist wie im letzten Jahr, nur sind andere Länder noch höher gerutscht in der Punktezahl und deswegen ist Nepal rausgerutscht, aber es ist dort genauso schlimm wie seit einigen Jahren. Und ein paar Zahlen zeigen so ein bisschen die Situation. Es gibt dort 1,38 Millionen Christen bei einer Bevölkerung von 30,23 Millionen. Der Hinduismus ist die Hauptreligion. Der wird von den Hindus auch, also die Christen werden von den Hindus als Kuhfresser bezeichnet. Wir wissen warum, weil im Hinduismus die Kuh heilig ist und wir aber uns daran nicht halten. Und das ist also, wir sind dann die Kuhfresserreligion, das kommt gleich auch in dem Zeugnis, was wir gleich hören, zum Ausdruck. Hier mal ein kurzer Film über die Situation auch der Geschwister in diesem Land.
Hier spielt der Mount Everest zusammen mit 7 weiteren Welten.
Ich versuche gerade mal eine Lösung zu finden, vielleicht, weil es kommt noch mehr Videos und das wäre schade. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ganz schnell irgendwie hier etwas zu machen. Vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann müssen wir auch damit leben. Mal sehen. Vielleicht klappt das gleich beim nächsten, wenn nicht, dann stören wir uns nicht dran. Ja, das ist die Situation der Geschwister. Und dieser Bruder Damba, er war ein anerkannter Priester in der Religion und er war eine Autorität und er hat die Christen verfolgt. Die hatten Angst vor ihm und er ist durch ein ganz krasses Wunder zum Glauben gekommen an Jesus. Und schauen wir uns dieses Zeugnis mal an, wie er zum Glauben an Jesus kam.
Sie sagte, ich möchte gerne gesund werden. Kein Krankenhaus. Da habe ich gesagt, als erster Sohn bin ich für dein Leben verantwortlich. Ach, kann man wie? Aber meine Mutter ist wach.
Ich versuche gerade mal irgendetwas hier. Vielleicht schaffe ich es doch noch. Mal sehen, vielleicht klappt es jetzt. Nee, auch nicht. Schade. Letzter Versuch, und sonst würde ich gleich seine Geschichte einfach erzählen. Mal sehen, ob es jetzt. Sehen?
Meine Mutter hatte bereits seit 12 Jahren Herzrhythmusstörung. Sie sagte, ich möchte gerne gesund werden. In unserem Dorf gibt es kein Krankenhaus. Da habe ich gesagt, ja, als erster Sohn bin ich für dein Leben verantwortlich. Ich bringe dich nach Kathmandu. Aber meine Mutter ins Krankenhaus zu bringen, konnte ich mir nicht leisten. Mehrere Monate gingen vorbei. Dann bin ich wieder jeden Abend von der Arbeit zurück nach Hause gekommen. Ich habe das Licht angemacht und wollte meine Mutter fragen, Mama, wie geht es dir? Aber meine Mutter war aus dem Bett gefallen. Sie war kalt und atmete nicht mehr. Ich war gläubig und rief, wenn es irgendeinen Gott gibt, gib mir meine Mutter zurück. Aber keiner ist gekommen. Den ganzen Tag habe ich meine und sie zum Arzt ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt hat mich rausgeschmissen. Danach hatte ich meine Mutter wieder auf den Rücken getragen und bin zu einem anderen Krankenhaus gegangen. Dort ist das Gleiche passiert. Um 6 Uhr abends habe ich sie wieder nach Hause gebracht. Da hat eine Nachbarin, eine Hindu, das Fenster geöffnet. Sie hat gesagt, Bruder Damba, was machst du hier für ein Theater? Den ganzen Tag lang die tote Mutter zu tragen, ist nicht normal. Sie lebendig wiederzubekommen, funktioniert nicht. Aber ich habe gehört, wenn die Christen beten, werden Tote wieder lebendig. Wow, dachte ich. Vor 3 Jahren kannte ich einige Leute, die dieser Kuhfresser-Religion angehören, die Christen sind. Ich weiß auch, wo sie sich treffen. Da gehe ich jetzt hin. Da bin ich hingerannt und habe gegen die Tür geklopft. Sie waren ruhig. Da habe ich gesagt, bitte mach die Tür auf, hier ist keine Polizei. Ich bin's, der Damba. Ich kenne euch. Kommt bitte, helft mir. Dann sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben meine Mutter die Hände aufgelegt. Ich fragte sie, was muss ich machen? Sie antworteten, gib dein Leben in Jesu Hand. Ich sagte, ich kenne Jesus nicht. Sie erwiderten, du musst ihn nicht kennen. Ruf ihn nur an. Da habe ich gerufen. Und sie sagten, ruf Jesus Christus. Er ist der Herr und der mächtige Gott. Er ist der Schöpfer. Okay, dann habe ich gerufen. Herr, ich kenne dich nicht. Du bist Christus, du bist Jesus, habe ich gehört. Wenn es dich gibt, nimm mein Leben an und gib meine Mutter zu. Ich habe 5 Minuten lang gebetet. Da hat meine Mutter ihre Stimme hören lassen.
Ja, und nach so einer Erfahrung, nach so einem Wunder, müsste man ja denken, dass jetzt ganz, ganz viele sagen, dieser Jesus Christus, den möchte ich auch. Er, der solche Wunder tut, gestern, heute und in Ewigkeit, er bleibt derselbe. Aber weit gefehlt, er hatte ein ganzes Dorf gegen sich, er bekam starke Verfolgung, weil er hat dann natürlich als Christ weitergelebt. Seine Mutter ist gläubig geworden und hat in dem Dorf auch heftige Verfolgung erlebt. Der Vater von ihm, der hat sie so angegriffen, dass ihr Arm gebrochen wurde und konnte nicht wieder geheilt werden. Und er hat dann alle abgelehnt, die dann anfingen, an Jesus zu glauben, hat gesagt, ihr seid alle tot für mich, meine Kinder, die haben sich alle für ein Leben mit Jesus entschieden, ihr seid alle tot für mich. Und dann kamen die Dorfältesten und sagten, warum hast du diesen falschen Glauben angenommen? Und er sagte, ja, sollte meine Mutter nicht wieder lebendig werden, gesund werden? Besser, dass jemand stirbt, als dass jemand so eine falsche Religion annimmt. Das war ihr Denken. Und so hat er dann wirklich Angriffe bekommen. Er wurde gespuckt, er wurde zusammengeschlagen. All das, was man sich nur in Verfolgung vorstellen kann. Weil er jetzt wirklich wusste, Jesus Christus ist der Weg. Er ist mein Heiland und der Retter. Ja, aber dann, nach einer gewissen Zeit, auf einmal hat das Wort Gottes, was er auch als Evangelist dann verkündigt hat, Frucht getragen. Und Menschen haben Jesus erkannt, kamen zum Glauben. Und hier noch ein kleiner Beitrag und dann werden wir gleich für Nepal beten. Er hat Versöhnung erlebt.
Ich war 6 Wochen in Nepal, davon 10 Tage im Dorf. Da haben einige zu mir gesagt, Dhamma, die und die sind gläubig geworden. Möchtest du sie besuchen? Da bin ich dann in diese kleine Gemeinde, die in diesem Dorf entstanden war, nachdem ich das erste Mal evangelisiert hatte. Da sind Leute gläubig geworden. Da gab es diesen Schamanen, der war mein Feind. Warum? Sein Sohn war durch mich gläubig geworden. Ebenso seine Enkelkinder und Kinder. Da hat er mich verflucht. Als ich wieder im Dorf war, kam er zu mir und sagte, mein Junge, vergib mir, was ich getan habe. Du hast den Samen gesät, jetzt ernte ich. Das hast du wunderbar gemacht. Mein Sohn, bitte vergib mir. In Nepal sagen alle zueinander, Sohn, Enkel, Onkel, Tante. Da habe ich ihn in den Arm genommen. Er sagte, schau mal, ich leite nun die Gemeinde nach der Arbeit. Das hast du gut gemacht. Ich habe dir vergeben, mein Onkel, habe ich ihm gesagt. Meinen Vater nahm ich auch in die Arme und sagte, Papa, ich vergebe dir. Die anderen Menschen, die mir wehgetan haben, habe ich auch besucht und ihnen vergeben. Von den Jugendlichen damals sind auch einige gläubig geworden. Meine Ex-Frau, meine Familie, Verwandte sind ebenfalls Christen geworden. Einige sind sogar Pastoren. Meine Blutlinie, meine komplette Verwandtschaft ist gläubig geworden. Und einige leiten die Gemeinde. Das ist wunderbar zu sehen.
Ja, und wir können jetzt durch unser Gebet diese Geschwister ermutigen, ihnen den Rücken stärken, wenn wir für sie beten. Lass uns beten für ein paar Punkte, die ich hier aufschreibe oder aufgeschrieben habe, für den Schutz der Christen, für Versorgung, wenn sie vertrieben wurden, wenn sie ausgegrenzt werden, weil sie an Jesus glauben, für Weisheit und Mut bei der Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus sich verherrlicht und Menschen sich ihm öffnen für weitere Erweckung im Land. Ich fände es schön, wenn wir jetzt einfach eine Zeit des Gebets haben. Man kann still beten, aber wer Mut hat, kann auch ein lautes Gebet sprechen, ein kurzes, lautes Gebet. Ich werde dann gleich diese Zeit mit einem Gebet abschließen.
für unsere Geschwister in jenem Land, weit weg in Asien, dass du ihnen bei allem Misstrauen und allem Hass, der sie umgibt, den Mut schenkst, von dir zu sprechen. So klar und einfach von dir zu sprechen, dass es zu verstehen ist.
Ja, wir danken dir, Herr, dass du mit unseren Geschwistern bist, dass du bei ihnen bist. Du hast es ja versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und danke, dass du ihre Nöte jetzt siehst, da wo sie vielleicht verzweifelt sind, wo sie Angst haben, wo sie vertrieben wurden, nicht mehr wissen, wo es jetzt weitergeht, wo sollen wir bleiben, wo bekommen wir Nahrung her, ein Dach über den Kopf. All diese Dinge, oder sie werden bedroht, vielleicht zusammengeschlagen und vielleicht sogar ermordet. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen jetzt beistehst, dass sie da durchgehen können im Blick auf dich und du ihre Freude wirst, ihre Quelle der Freude. Herr, wir bitten dich, dass du sie jetzt so erfüllst mit dir, mit deinem Heiligen Geist, dass sie übersprudeln und dass sie ihren Weg weitergehen können mit dem Ziel vor Augen, die Ewigkeit bei dir. Und ihren Lauf vollenden können und durch sie auch viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Danke, dass du sie gebrauchst, dass du bei ihnen bist, sie tröstest, sie stärkst, ihnen die Augen für dich öffnest. Du bist gut, Herr, du bist auch in dieser Situation gut und du wirst das nutzen. Danke, Jesus. Amen. Ja, Gebet kennt keine Grenzen. Wenn wir beten, dann können wir weltweit beten. Ein ganz kurzer Clip, der uns zeigt, was unsere Gebete bewirken. Weltweit.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und sie mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Ja, meine Frage wäre an dich. Bist du bereit, weiterzubeten? Nicht nur heute mal, nicht nur nächste Woche irgendwann mal oder in einem Monat, sondern wenn es geht, jeden Tag so ein kurzes Gebet an unsere Geschwister in Nepal, in anderen Ländern denken, die verfolgt werden und einfach einen Segen über sie aussprechen, zum Thron der Gnade Gottes gehen und den Vater bitten, dass er sich ihnen offenbart, sie stärkt. Es ist so einfach. Ein Satz, ein Stoßgebet am Tag, eine Minute Gebet. Deswegen haben wir ganz bewusst auch unser Gebetsheft so entwickelt, dass man immer wieder monatlich Nachrichten bekommt, denn wir müssen ja wissen, wie es ihnen geht, damit wir auch konkret beten können. Und das ist so das Wichtigste, was wir von Open Doors weitergeben, dieses Gebetsheft kostenlos einmal im Monat nach Hause zu dir gesandt, damit du immer wieder informiert bist über die verschiedenen Länder, auch Ermutigung bekommst, weil dann sichtbar wird, was unsere Gebete bewirken. Und das Besondere an diesem Gebetsheft ist hier dieser Gebetskalender, den kann man herausnehmen in der Mitte und man hat dann so pro Tag ein konkretes Gebetsanliegen, dass man einfach Gott vorlegen kann, sagen hier, du siehst die Situation dieser Mutter oder dieser Gemeinde oder dieser Geschwister, die da jetzt gerade angegriffen wurden oder deren Kirchen, meinetwegen Algerien, geschlossen wurden und du siehst es her und bitte tu Wunder, ermutige sie, schenk du deine Hilfe. Und ich glaube, unser Gebet ist der Schlüssel, der mit dazu beiträgt, dass viele, viele Menschen noch zum Glauben an Jesus kommen. Wir sind dann Mitarbeiter Gottes. Ich glaube an Gebet. Es gab im vorigen Jahrhundert einen Missionar, der als Märtyrer starb, ein junger Mann, Jim Elliot, der hat sein Leben Jesus hingegeben. Er hat Folgendes gesagt: Wenn wir beten, wird vieles geschehen, was nicht geschehen wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Und wenn wir nicht beten, wird vieles nicht geschehen, was geschehen wäre, wenn wir gebetet hätten. Gebet ist mehr als irgendwie, dass man sich hinterher besser fühlt. Gebet ist konkret, es ist Ursache-Wirkung. Gott wird seinen starken Arm bewegen, wenn ich ein kindliches Gebet spreche, wird er handeln aufgrund meines Gebetes. Und deswegen ist eine große Chance, mit dabei zu sein. Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen als Beter, auch wenn ich nicht der große Beter bin. Ja? Aber ich kann ein kleines Gebet sprechen, jeden Tag. Und das wäre so wunderbar, wenn viele Gebetspartner hier sagen würden, ich bin bereit, diesen Dienst zu tun, der so einfach ist und doch so wichtig. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du so diese Entscheidung triffst, ich will dabei sein, dann diese Karte, die hinten angeklebt ist, abzunehmen, auszufüllen, wenn es geht, mit deiner schönsten Schrift und in Druckbuchstaben, sodass ich das auch hinterher lesen kann. Würde mich freuen, wenn viele dann sagen, ich mache das und mache Nägel mit Köpfen und dann nebenan, da wo der Kirchkaffee gleich ist, ist ein Tisch aufgebaut, da ist diese Box und da kannst du gleich diese Karte reinwerfen und würde mich freuen über viele Gebetspartner. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und mit weiter betet.
Vielen Dank, Hartmut. Mir ist die Zeit jetzt viel zu schnell vergangen. Ich hätte gerne noch viel mehr auch gehört, aber ich glaube, das ist so, wenn man sich da hineindenkt. Ja, wir wollen jetzt alle miteinander noch laut beten, nämlich das Vaterunser, und singen dann als letztes ein Lied für Jesus, das diesmal über den Beamer kommt. Lasst uns aufstehen und das Vaterunser sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Welch ein Freund ist unser Jesus.
Thank you.
Auch heute wollen wir wieder mit dem Segen Gottes nach Hause gehen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen. Wir sind alle herzlich eingeladen, jetzt noch einen Moment ins Kirchencafé zu kommen.